Jetzt erzählt ein Mitglied vom Guatemala-Komitee, wie sie Conavigua in Guatemala selber erlebt hat.
In den ersten Tagen vom Januar, als ich auf Guatemala gekommen bin, hat in Guatemala City eine Demo gegen die immer höher steigenden Lebenskosten stattgefunden. Als ich auf den Versammlungsplatz der Demonstration gekommen bin, ist mir zuerst die grosse Anzahl von Bauern und Bäuerinnen aufgefallen. Und besonders aufgefallen sind mir dann die vielen indianischen Frauen mit ihren farbigen Trachten, die auf den ersten Blick immer so betörend wirken. Beim genauen Anschauen sieht man dann aber auch, wie kaputt und geflickt ihre Kleider sind. Und vor allem sind viele Frauen barfuß oder mit ausgetragenen Sandalen in die Hauptstadt gekommen. Die einen haben ihre kleinsten Kinder mitgenommen, auf dem Rücken in die Tücher eingewickelt. Wo sich schlussendlich die Demo formiert hat, war es offensichtlich, dass von diesen etwa 5'000 Leuten 80% indianische Landbevölkerung war. Und wiederum etwa von denen waren etwa 70% Frauen. Der grösste Teil dieser Frauen haben zu der Witwenorganisation Conavigua gehört. Man konnte sehen, dass die Frauen sich nicht unbedingt daran gewöhnt waren, an Demonstrationen zu gehen. Und mir ist dabei in den Sinn gekommen, dass es ja erst seit 1978 in Tichenas an den Manifestationen in der Hauptstadt hat. Es hat einen irr langen Zug gegeben, weil die Leute in drei Einerreihen hintereinander gelaufen sind. Die Frauen sind ganz dicht hintereinander gelaufen. Zum Teil haben sie sich auch gegenseitig am Rockzipfel gegeben. Die einen haben sich kaum gewagt zum Aufschauen. Man hat gemerkt, dass sie sich sehr unsicher und sich nicht gewöhnt waren, sich in der Hauptstadt zu bewegen. Natürlich habe ich mich dann auch gefragt, woher und wie die Frauen überhaupt das geschafft haben, aus den Dörfern in die Hauptstadt zu kommen. Ich habe mich auch gefragt, ob sie echt noch zur Nacht in den Bus stundenlang zurückfahren müssen oder wo sie sonst die Nacht verbringen werden. Die Hauptparole der Demo und der Conavigua war: «Un pueblo con hambre es un pueblo sin paz». Ein Volk mit Hunger ist ein Volk ohne Frieden. Die Bauern- und Bäuerinnenorganisation GUG hat für höhere Löhne bei der Arbeit auf der Plantage gefordert. Ein kleinerer Teil noch von dieser Demo ist aus Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vom linken Gewerkschaftsdachverband UNS INTRAGUA bestanden. Die UNS INTRAGUA gibt es auch erst seit etwa 5 Jahren. Eine allgemeine Forderung war auch, dass die Repression aufhören soll. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass es in Guatemala ungeheuer viel Mut oder Verzweiflung braucht, um an einer Demo teilzunehmen. Es gibt auch noch nicht so lange Demos in Guate, weil die Gefahr, später mal abgezügelt zu werden von den Sicherheitskräften und ohne wieder aufzutauchen, nachher nach wie vor sehr gross ist. In einem der nächsten Tage nach der Demo bin ich dann aufs Büro der Conavigua gegangen. Das Büro befindet sich auch in der Hauptstadt, und zwar in den gleichen Räumlichkeiten wie die Gewerkschaft UNS INTRAGUA und die Bäuerinnen- und Bauernorganisation GUG. Sie sind darum zusammen, weil sie sich zusammen mehr geschützt fühlen, aber auch, weil das Geld nicht da ist, um einen Haufen Büros zu mieten. Die Büros sind kleine, miefige Räume mit 2-3 alten Schreibmaschinen und ein paar wenigen Mobiliar drin. Da drin werden zum Beispiel auch alle Transpis für die Demos geschrieben. Ich konnte dann mit 3 Frauen von der Conavigua reden. 3 Führerinnen waren das von der Conavigua. Die Rosalina ist etwa 45, die Hermina um die 30 und Maria um die 20. Abwechslungsweise haben sie mir über Conavigua erzählt, ähnliche Sachen auch, wie wir vorher aus ihrem Papier vorgelesen haben. Sie haben auch erzählt, wie sie ihre Organisationsarbeit machen. Nämlich, dass sie mit dem Bus durchs ganze Land reisen, hauptsächlich im Hochland, und ein Dörfli am anderen abklappern. Dort rufen sie dann die Frauen, also vorwiegend die Witwen, zusammen, und sie müssen dann das erste Mal einen Ort suchen, wo sie miteinander reden können. Meistens passiert das von außen, weil es einfach nichts gibt, wo sie ungestört reden miteinander. Es kommt auch vor, dass dann Militärkommissare einfach mitten in ihre Versammlungen hocken und wollen mitreden, und dann tun die Frauen einfach etwas lismen oder weben. Und geben da Anschein, dass sie irgendeinen Lismik-Club sagen, bis dann den Militärkommissaren verleiden. Die Organisatorinnen erzählen dann den Frauen, die zuerst mal stumm und ein bisschen misstrauisch da sitzen, was Gunawigwa für Ziel hat. Mit der Zeit tauchen dann die Frauen ein bisschen auf und sie berichten von den Schikanen von Seiten der Behörden, der Militärs und der Soldaten. Und was für Schwierigkeiten sie auch haben, mit ihren Kindern zu überleben. Viele Witwen haben nämlich nebst ihren eigenen Kind noch Waisenkind aufgenommen. Und es hat auch viele Frauen, die Kinder haben durch die Vergewaltigungen der Soldaten. In den Dörfern wird dann probiert, Gunawigwa-Komitees zu gründen. Und zuerst, dass die Frauen dort lernen, ist Selbstbewusstsein. Einfach einmal lernen, dass sie als indianische Frauen Recht haben und dass sie diese Recht können fordern. Und dass es nicht einfach selbstverständlich soll sein, dass sie immer hinterstehen müssen und dass es nicht selbstverständlich muss sein, dass sie stumm alles hinnehmen müssen. Sie lernen damit auch, ihr Gunawigwa-Komitee zu verteidigen, indem sie, wenn sie von den Behörden bedroht werden oder auch von den Ehemännern blöd angemacht werden, dass sie von ihnen anstehen und diesen Pinkel sich getrauen zu sagen, dass das, was sie machen, ihr gutes Recht sei und dass sie das jetzt auch durchsetzen. Die Rosalina hat gesagt, das töne für mich jetzt vielleicht nicht noch sehr viel, aber für eine indianische Frau, die sich daran gewöhnt hat, ohne Recht zu leben, sei das sehr ein grosser Schritt. Das scheint auch an den Reaktionen der Militärs und der Behörden zu erkennen, wo ihnen, wenn ein Indigener vor sie steht und ihm widerspricht, zuerst mal die Spucke wegbleibt. Gunawigwa macht einen Alphabetisierungskurs oder richtet Werkstätten ein, damit Frauen nebst ihrem Maisplatz noch ein bisschen Geld verdienen kann. Die drei Frauen, Rosalina, Fermina und Maria, haben übrigens selber erst vor ein paar Jahren gelernt, lesen und schreiben und Spanisch reden. Das ist auch ein Wunderpunkt in ihrer Arbeit, die ganze bürokratische Angelegenheit zu erledigen, wo sie einfach noch zu wenig Erfahrung drin haben. So sind ihnen zum Beispiel schon jene Spenden durch die Latte, weil sie Mühe haben, Projekte zu formulieren für die Solidarität und sie den Umgang mit den internationalen Organisationen oder Hilfswerken nicht kennen. Dafür sind sie bei ihrer Arbeit im Land selber umso stärker. Sie haben tatsächlich geschafft, mit Knochenarbeit und unter gefährlichen Bedingungen inner 2 Jahren 9'000 Frauen in Gunawigwa zu organisieren.
Yeah.
Das war eine Aufnahme von einem Chörli von den Flüchtlingen in Mexiko. Nach den Frauen vom Land kommen wir jetzt zu den Frauen, die in der Hauptstadt, in Guatemala-Stadt, leben. Eigentlich leben sie gar nicht in der Stadt selber, sondern am Rand davon in den sogenannten Colonias. Wie die aussehen, kann sich sicher jede vorstellen, die schon mal in einem Drittweltland war oder viel davon gesehen hat. Wellblechhütchen, eins am anderen, ohne Wasser, Kanalisation und meistens auch ohne Strom. Wie die Schwestern vom Land haben auch sie praktisch kein Rechtseinkommen, dafür einen Haufen Arbeit. Nebst der Hausarbeit probieren sie irgendwelche Esswaren oder sonst etwas selber gemachtes im Zentrum der Stadt zu verkaufen. Nur ganz wenige von ihnen haben eine feste Arbeit, zum Beispiel in einer Fabrik oder in einem Dienstleistersektor. Die meisten Frauen, die in den Colonias leben, sind Latinas. Aber es hat auch Indigenas dort. Nur definiert sie sich nicht mehr als solche, zum Teil wegen dem Rassismus, aber auch darum, weil sie schon seit Jahren nicht mehr in ihren Traditionen und Kultur drin leben. Frauen in der Stadt sind am Machismo und am Sexismus stärker ausgeliefert als noch die in der indianischen Tradition verankerten Frauen. Häufig haben die Männer, nebst ihren Ehefrauen, noch eine oder zwei Geliebte und all die Frauen haben dann vom gleichen Mann Kinder. So trauen sich Frauen natürlich nicht, einen Mann zum Teufel zu jagen, auch wenn er sie noch schlecht behandelt. Sie sind schließlich auf sein spärliches Auftauchen angewiesen, da er ihnen dann wenigstens ein bisschen Geld abliefert und auch der Schein von einer Familie gewahrt bleibt, wenigstens gegen aussen. Jetzt, langsam aber sicher, fangen sich auch die Frauen in den Colonias an, sich zu organisieren. Auch anders als die Indigenen auf dem Land müssen sie zuerst einmal Solidarität und das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander entwickeln. In einer Colonia probieren sie das, indem sie Workshops organisieren und dort einmal über das Thema Gesundheit reden. Dabei ist wichtig, dass Frauen überhaupt einmal zusammenkommen und anfangen, über ihre Probleme zu reden. Das zentrale Thema ist Sexualität und Verhütung. Während einem solchen Workshop ist anders über Verhütung erzählt, als es die staatliche Familienplanungsinstitut APRFAM macht. Über APRFAM haben wir hier ein kleines Müsterli.
Die Gesellschaft für das Wohlergehen der Familie APRFAM wird seit 1985 von verschiedenen Gesellschaftssektoren beschuldigt, Massensterilisationen an Frauen ohne deren Wissen durchgeführt zu haben. Nebst dem Projekt der üblichen Sterilisation wurde in einem angehängten Projekt nach einer leichteren und billigeren Methode der Sterilisation gesucht. Diese Methode wurde von der Universität Colorado, USA, unter Zustimmung und Beihilfe von APRFAM gefördert. Die Methode besteht ganz einfach in der Injektion einer ätzenden Substanz in den Uterus, was eine innere Vernarbung des Uterus und der Eileiter zur Folge hat. In einer Projektbeschreibung wird den Ausführenden dieser Operation geraten, sich Gummihandschuhe anzuziehen, da sie sich sonst die Hände verätzen. Weiterhin wird vermerkt, dass dieses Projekt bisher nur an Affen ausprobiert worden sei. Die Organisation APRFAM wird von der staatlichen englischen Organisation IPF, International Parenthood Federation, und vom staatlichen US-amerikanischen IAD, Agency International for Development, finanziert. Beide Organisationen sind bestens bekannt, wenn es darum geht, Aufstandsbekämpfung über Entwicklungshilfe zu erledigen.
Weil die APRFAM unter den Frauen einen schlechten Ruf hat und immer weniger sich in die Hände von denen begeben wollen, fangen sie lokale APRFAM-Ambulatorien an, sich andere Namen zuzulegen. Ich erzähle jetzt noch, was Dima vorher schon angefangen hat von diesen Workshops, die in diesen Colonias angefangen haben. Die Frauen reden in ihrem Workshop darüber, was für sie die Verhütung bedeutet und was für Methoden sie dann anwenden könnten. Pille ist zu teuer, Kondom benutzen die Männer nicht und für die Spirale müssen sie unter der ärztlichen Kontrolle sein und Sterilisierung wird von allen mit Recht abgelehnt. Dann bleibt noch die natürliche Methode, wobei bei diesem Vorschlag die Frauen Lachkrämpfe bekommen haben und gesagt haben, sie hätten den Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs noch nie können selber bestimmen. Und was sollen sie dann Temperatur messen oder Schleimproben machen? Und überhaupt auf die Frage, wie viele Kinder die Frauen eigentlich möchten, haben alle gemeint, sie möchten 6 bis 8 Kinder. Warum so viel? Wenn ihnen 1 oder 2 sterben, so haben sie immer noch 4 oder 5. Kinder sind jetzt halt einmal eine Altersversicherung für die Frauen. Was machen? In diesem Workshop sind die Frauen punkto Verhütung zu keinem Ergebnis gekommen. Aber sie sind darauf gekommen, dass die Bedingungen von diesem Land müssen geändert werden, dass ihre Bedingungen, also Frauen, müssen geändert werden. Frauen, die Workshop leiten, sind die Frauen von diesen Kolonias selber. Manchmal, wenn sie spezielle Themen haben über Ernährung, über die Geschichte von ihrem Land oder sonst ein spezielles Thema, so laden sie eine Fachfrau ein, eine, die das Vertrauen hat, weil ja überall, wo in Guatemala Leute sich treffen, wo über das Problem vom Land geredet wird, der Verdacht als subversiv zu gelten aufkommt. Die Arbeit, die Frauen in den Kolonias zu organisieren, steht noch ganz am Anfang. Und es ist auch nicht in jeder Kolonia gleich. Tatsache aber ist, dass der Wille zur Veränderung der Situation überall von den Frauen herkommt.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds yes, who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
Ich hatte viele Verehrer, aber aus Angst heraus heiratete ich nicht. Es kam ein Moment, in dem ich mir ganz sicher wurde. Der Moment, in dem ich mein Leben als Revolutionärin begann. Mir war klar, dass ich für ein ganzes Volk kämpfte und für viele Kinder kämpfte, die nichts zu essen hatten, aber gleichzeitig dachte ich, dass ich eine traurige Revolutionärin sei, die keine Nachkommen hinterlassen würde. Ich dachte aber auch an die Gefahr, weil es für mich leichter ist, irgendwann irgendwo zu fallen, ohne einen trauernden Menschen zu hinterlassen. Meine Meinung ist, dass wir unsere Lage nicht noch schwieriger machen dürfen, weil wir schon genug Schwierigkeiten haben, die beseitigt werden müssen. Wir haben zwar Companieras, die verheiratet sind und sich genauso einsetzen wie ich, Companieras mit 5 oder 6 Kindern, die bewundernswert sind im Kampf. Ich kämpfe dafür, dass die Kinder von anderen Frauen einmal in Frieden und Freiheit leben können. Das ist für mich Liebe. An der Front geben wir einander Liebe dadurch, indem wir uns im Kampf nicht verlassen, indem wir uns gegenseitig Mut machen oder das Essen miteinander zubereiten und unsere Probleme zusammen besprechen. Das ist unsere Art, Liebe zu geben.
Das ist eine Guerillera von der UNG zum Thema Liebe und Kind. Guerilla in Guatemala gibt es schon seit 30 Jahren. Damals war es nur eine reine Männerfront und auch die hat mehrheitlich aus Latinos bestanden. Heute, und das schon seit 10 Jahren, seit es die UNG gibt, besteht Guerilla hauptsächlich aus indianischen Leuten. Aus Sicherheitsgründen weiss man wenig von der konkreten Zusammensetzung und inneren Angelegenheiten der UNG. Auffallend ist, dass in der guatemaltekischen Presse, wenn sie von Gefecht schreiben, häufig erwähnt wird, dass an den Kämpfen viele junge indianische Frauen teilgenommen haben und sogar anführende Rollen sollen gespielt haben. Wir haben die Gelegenheit, ein Interview mit der Anna zu machen. Mit der Kommandantin Anna. Sie ist die höchste Frau innerhalb der UNG-Struktur. Anna, über die Beteiligung der Frau im bewaffneten Kampf wird gern und viel spekuliert. Wie sieht es aus in der UNG?
Mira, el proceso que ha tenido la mujer guatemalteca para incorporarse al movimiento revolucionario ha sido prácticamente desde el inicio, ¿no? Que hay un movimiento revolucionario y ha sido ascendente.
Die Beteiligung der Frauen in den revolutionären Bewegungen und in der Guerilla hat eigentlich von Anfang an stattgefunden. Und diese Entwicklung ist im Laufe der Jahre ansteigend geblieben. Es hat einen enormen Aufschwung der kämpfenden Frauen gegeben und dies in allen Bereichen, die ein Volkskrieg eben hat. Diese Entwicklung kam zustande, weil es halt auch einen Bewusstseinsprozess der Frauen selbst und den Companieros gab, der zu unserer Schulung gehört. Doch der Weg der Frauen, auch in einem revolutionären Prozess, ist von Anfang an mit großen Nachteilen verbunden. Weil zum Beispiel auf dem Land die Analphabetinnenquote 90% ist und das ist sehr viel höher als die der Männer. Nur schon von dem ausgegangen, ist der Weg der Frauen mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Dazu kommt die traditionelle Rolle der Frauen, die Entwicklung des Selbstwertgefühls der Frauen und die Überwindung der individuellen Schwierigkeiten und Grenzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich Guatemala in einem Krieg befindet. Und diese Tatsache führt dazu, dass wir uns nicht in aller Ruhe mit all den Problemen und Schwierigkeiten auseinandersetzen können, wie wir es gerne hätten und wie es auch nötig wäre. Die Rolle der Frauen in der URNG wird immer wichtiger und die Entwicklung, die sich abzeichnet, ist sehr zufriedenstellend.
Welche Möglichkeiten haben Frauen in der URNG, leitende Funktionen und Verantwortlichkeiten zu übernehmen und in welchen Bereichen?
Ich würde sagen, dass es in Bezug auf Kaderpositionen mal rein theoretisch keine Benachteiligungen für uns Frauen gibt. Es ist in unserer Situation einfach davon abhängig, welche Fähigkeiten eine Frau oder ein Mann mitbringt, um in diesem oder jenem Bereich zu arbeiten und zu kämpfen, die ein Volkskampf beinhaltet. Aber natürlich ist es so, dass Frauen eine langsamere Entwicklung und mehr Schwierigkeiten bestehen müssen als die Männer, bis sie sich in denselben Positionen befinden. Dies aus den Gründen, die ich vorher schon erwähnt habe. Was für uns wichtig ist, ist zu sehen, dass die Frauen am Aufholen sind.
Gibt es innerhalb der URNG eine Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern? Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die internationale Arbeit der URNG häufig von Frauen gemacht wird.
Innerhalb der URNG haben wir keine Arbeitsteilung. Es ist tatsächlich nicht so, dass die internationale oder auch die politisch-diplomatische Arbeit mehrheitlich von Frauen gemacht wird. Wir sind sehr viele Frauen in der URNG und natürlich sieht die Solidarität halt vorwiegend die Frauen, die international aktiv sind. Aber dieser Eindruck ist nicht die Realität. Auch im militärischen Bereich gibt es keine solchen ideologisch festgemachte Arbeitsteilung. Das können wir uns in einem Volkskrieg, in dem sich unser Land befindet, gar nicht leisten. Die Frauen sind in jenen Bereichen eingesetzt, wo sie sich bewähren, so wie die Männer auch. Also sowohl in der internationalen Arbeit wie auch als Kämpferinnen der vordersten Linie. Diese Sachen sind einfach abhängig von der Schulung, der Gesundheit, von den psychischen und physischen Bedingungen, die die jeweilige Person hat.
Was für Perspektiven siehst du innerhalb der URNG in Bezug auf die Gleichberechtigung?
An unserem Krieg beteiligen sich Analphabetinnen und Analphabeten, Menschen mit ein paar Jahren Primarschule und Studentinnen. So ist es klar, dass von Anfang an nicht eine Gleichheit weder der Geschlechter noch der Ethnien existieren kann. Wir sind bemüht, eine Gleichheit zu erreichen und daran zu arbeiten und daran arbeiten wir jetzt in den folgenden Jahren. Dass es keine Benachteiligung gibt, weder vom Geschlecht her noch vom Alter und der Herkunft.
Pueblo de Guatemala, esta es tu voz. La Voz Popular, una voz que recoge las raíces históricas de lucha. Hoy, La Voz Popular siembra la semilla de esperanza en el corazón de nuestro pueblo. Todos los viernes a las 5:15 de la tarde en onda corta, banda de 41 metros alrededor del número 7. Al enemigo le molesta la verdad, por eso interfiere en nuestro mensaje revolucionario. Amigos y compañeros, cuando eso suceda, búsquenos alrededor del número 7 de su radio. Ahí nos encontramos de nuevo.
Tejo que jale ajo te octan malun que trojo se meite tan mojot nam mujion.
Das ist Radio Voz Popular gsi. Das Partnerinnenradio übrigens vom Radio Lora. Und Voz Popular, das Radio, ist das Radio von der URNG.
They cut off my voice,
so I grew two voices
into different times.
My songs I pulled.
They cut off my voice,
so I grew two voices
into different times.
My songs I pulled.
They took away my sound.
Two brand new sons, like resplendent drums I am playing. Today I am playing. Isolated I was from all my people. Isolated I was from all my people. My twin songs are returning like in an echo,
echo, echo, echo.
And despite the darkness of this exile, my poem set fire against the me.
Die Perspektiven der URNG lassen uns hoffen, dass sie die Bedingungen für eine Gesellschaft ohne Diskriminierung werden erkämpfen. Aber leider ist anzunehmen, dass der Krieg noch eine Weile weitergeht. Wo aber jetzt schon neue Gesellschaftsformen ausprobiert, diskutiert und gelebt werden, das ist dort, wo die Bevölkerung nicht direkt am Zugriff von Militär und Regierung ausgesetzt ist. Das passiert in den versteckten Widerstandsdörfern in den Bergen von Guatemala, in der CPR, das heisst Comité de Población en Resistencia, oder auch in den Flüchtlingslagern in Mexiko. Dort probieren sie miteinander Kollektivität zu entwickeln und zu fördern, und sie probieren auch die traditionelle Rollenverteilung von Mann und Frauen durchzubrechen. Dieser Prozess geht sicher nicht von heute auf morgen. In so einem versteckten Dorf leben indianische Leute aus den verschiedensten Regionen zusammen. Da gibt es neben dem Lokalpatriotismus noch Schwierigkeiten von den verschiedenen Sprachen und vielen anderen mehr. Was die Leute, und es handelt sich da etwa um 30.000 bis 40.000 Menschen, wissen, ist, dass sie nur zurück in ihre Dörfer oder Regionen können, wenn die Bedingungen für sie stimmen. Wenn das, was sie für das Richtige anschauen, auch in Guatemala umsetzbar wird. Ohne, dass sie dafür umgebracht oder verfolgt werden. Und gerade darum gehören ihre Forderungen immer zu den zentralen Punkten bei den Forderungen von allen Organisationen im Landesinneren. Weil für alle ist klar, dass eben genau der Kampf um neue Lebensformen die Grundbasis von einer neuen Gesellschaft in Guatemala wird sein.
Terrenito la policía. A patada me sacó.
Aus dem Studio verabschiedet sich Edith, Lili und Inma vom Guatemala-Komitee und an der Technik war Bianca. Ciao.